Ja, es ist ein nicht ganz einfaches Thema und ich bin gar nicht so sicher, ob Sie Ihre Leitsätze kennen von Vineyard. Also wir reden ja heute über den fünften Kernwert von Vineyard. Kennt ihn jeder? Ja. Gesellschaftliches Engagement. Davor steht die Leitsätze, neue Ausdrucksformen von Kirche gründen, Erneuerung bestehender Formen, kulturübergreifendes Arbeiten, fand ich auch sehr spannend, soziale Gerechtigkeit und ein gesellschaftliches Engagement. Wir suchen Gottes Antworten für lokale, nationale oder globale Herausforderungen und übernehmen politische, kulturelle und soziale Verantwortung. Wir nehmen unsere Gesellschaft nicht in erster Linie als Bedrohung, sondern als Chance und Auftrag wahr. Wie schon gerade erwähnt, gehöre ich einer katholischen Laiengemeinschaft an, Emanuel, Hauptsitz in Ravensburg, die ein Drittel nicht katholische Mitglieder hat. Und wir sind hier in der Region mit einer Handvoll Menschen unterwegs. Wir haben drei Aufträge: Evangelisation, die Einheit der Christen und die Erneuerung von Kirche und Gesellschaft. Und wir fragen uns selbst immer wieder, wie wir diese drei E, die heißen bei uns die drei E's, wie wir das im Leben jedes Einzelnen zusammenkriegen. Also unsere Überzeugung ist, wir brauchen nicht Spezialisten für Evangelisation, Spezialisten für die Einheit der Kirche, Spezialisten für die Gesellschaft, sondern jeder ist gefragt, wie bringst du das zusammen? Und wenn du Evangelist bist und du hast das hauptberuflich, dann ist die Frage, wie ist denn dein Verhältnis zur Gesellschaft? Und wenn du bei einem Vorstand bist, dann ist die Frage, verpasst du den Punkt, wo es darum geht, über das Evangelium zu reden? Und das ist echt eine Herausforderung, weil wir denken normalerweise arbeitsteilig. Ja, der eine ist für Evangelisation zuständig, der andere ist hauptamtlich, der dritte macht den Pastor, der vierte macht die Industrie, der fünfte den Betrieb, jeder des Seins und lass uns das mal schön getrennt. Oft ist es sogar in den Familien so. Ja, der eine schafft irgendwo als Installateur und dann geht er sonntags zur Vineyard. Und wie ist das mit der Nachfolge am Wasserrohr, das gebrochen ist? Ist da Gott auch noch da? Und der schimpfende Kunde, weil man eine halbe Stunde zu spät gekommen ist? Oder der sich ärgert, dass man Dreck hinterlassen hat? Oder ist dann Ende von Nachfolge? Ich glaube, die fängt im Sinne dieser gesellschaftlichen Verantwortung erst da an. Ich möchte mich heute auf den letzten Satz konzentrieren. Wir nehmen unsere Gesellschaft nicht in erster Linie als Bedrohung, sondern als Chance und Auftrag wahr. Warum? Was normalerweise passiert, es kommt irgendwas Neues. Das ist aber schlimm. Die Maschinen kriegen plötzlich ein eigenes Bewusstsein. Das ist aber schlimm. Da haben wir eine rechtsradikale Partei. Das ist aber schlimm. Da haben wir eine Skandalnacht an Silvester. Das ist aber schlimm. Und dann beginnt in der Regel das abfällige Reden über Firmenchefs, über Bischöfe, über Firmenvorstände, über die Unfähigkeit der Politiker und überhaupt. Leute, lasst uns damit aufhören. Und es kommt dann oft dazu, da können wir Christen ja sowieso nichts dran ändern. Was haben wir denn zu sagen? Das hat ja sowieso keinen Sinn. Schluss damit. So geht es nicht. Und dieser Satz, den ich mit hohem Interesse bei Vineyard gelesen habe, ist eigentlich der Schlüssel. Lasst uns aufhören, negativ über unsere Gesellschaft zu reden und negativ über die Dinge, die kommen. Lasst uns aufhören, uns verseuchen zu lassen von negativen Botschaften und die Kunst erwerben, eine Zeitung mit den positiven Botschaften zu lesen. Oder eine Tagesschau so zu hören, dass ich das Positive höre. Machen Sie mal den Test. Gucken Sie mal Tagesschau oder heute Themen Und dann fragen sie nachher in der Familie, im Bekanntenkreis, was hast du denn in Erinnerung? Und dann gehen sie mal hin und suchen mal aus diesem das Positive heraus für sich und fahren, sie werden Wunder erleben. Sie haben keine Ahnung, wie viel Positives in den Nachrichten ist, weil wir es nicht hören wollen. Wir hören das andere viel lieber. Auch wir. Jeremia 29, 4 bis 7. So spricht der Herr der Heere, der Gott Israels, zur ganzen Gemeinde der Verbannten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst die Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären. Ihr sollt euch mehren und nicht mindern. Jetzt kommt's. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. In ihrem Wohl liegt euer Wohl. Was ist das für ein Satz? Wenn es Aachen gut geht, geht es euch gut. Wenn es Aachen schlecht geht, geht es euch schlecht. Boah. Ich möchte mich wieder auch auf den letzten Satz konzentrieren und nehme dann lieber die Luther-Übersetzung. Manchmal ist die einfach besser. Da steht, suche der Stadt Bestes. Suche der Stadt Bestes, in die ich euch habe wegführen lassen. Da gibt's, die leben ja da in der Verbannung und mir scheint dieses Bild sehr tragfähig zu sein. In einer gewissen Beziehung ist jede Stadt fremd, wenn wir aus der Sicht der Gemeinde das angucken. Da gibt es unglaublich viele Dinge, die sind unheimlich, die gefallen uns nicht. Wir fühlen uns oft in der Fremde. Was ist da alles? Prostitution, dann sind Unfälle, da schreien die Menschen sich an, Alkohol, Drogen, alles was da ist, es ist fremd. Ich habe euch in die Fremde weggeführt, damit ihr der Stadt Beste sucht. Das deutet doch an, dass es nicht einfach bequem ist. Und dass Gott sich was dabei gedacht hat. Ich stelle mir da manchmal vor, wie würde Gott den Text erklären? Und versuche mal dann, und da habe ich mir so einen Satz, also könnte Gott gesagt haben, ich habe mir was dabei gedacht, dass ich euch mitten in die Stadt, mitten in euer Land setze. Jetzt stellt euch auch wenn es in euren eigenen Kreisen bequemer ist. Nur wo ist denn die Stadt? Sie ist im wahrsten Sinn des Wortes vor der Haustür. Und ich möchte das mal so ein bisschen erläutern. Gleich. War ich das? Nee, okay. Gleich vor der Kirche hier ist der Schlachthof. Wissen alle, wo der Schlachthof ist? Ja, wissen Sie auch, was da ist? Da sitzt die Firma P3. Der gehöre ich an. 3.500 Mitarbeiter in 30 Standorten in 15 Ländern dieser Welt. Da gehen Menschen ein und aus allen Herrenländern. Hier sitzt die Firmenzentrale. Das ist Teil dieser Stadt, Teil eurer Nachbarschaft. Für diese Firma könnte diese Kirche eine Heimat sein. Davon sind die wenigsten Christen. Die haben eine Kantine, kann man mal hingehen. Oder einen Kaffee eröffnen, um die einfach einzuladen. P3-Kaffee hier. Oder auch die Stadtteilfeste, an denen die Gemeinde ja beteiligt ist. Oder die Arbeitsgruppe Vandalismus mit dem Ordnungsamt und Polizei, die hier gelaufen ist. Ist kein Unterschied, ist das Gleiche. Oder direkt bei Zentis hinter dem Gardinor. Gardinor, die Gaststätte, kennt die? Ja, das wäre doch mal was. Einfach dort reingehen, Essen bestellen und vor dem Essen lauten Vater unser beten. Das ist beim Miteinander für Europa in München passiert, am Stachus, in McDonald's. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Der ganze Laden McDonald's ist aufgestanden und alle haben Vater unser gebetet. Also ist gar nicht so kompliziert. Lasst euch in McDonald's gehen, betet den Vater unser. Die Zeit ist reif, dass die Leute einfach mitbeten. Die wissen gar nicht, was sie beten, aber machen halt mit. Weil da ist jemand, der weiß, wie es geht. Und das hat Nachfrage. Oder auch das monatliche Bedürftigenessen hier mit 80 bis 100 Leuten hier in der Gemeinde. Ja, könnte man einmal für die Bedürftigen machen und einmal für die Kollegen von P3. Die sind genauso bedürftig. There is no difference. Ob reich oder arm, es spielt keine Rolle. Materiell gesehen. Die Not ist überall die gleiche. Suche der Stadt Bestes heißt auch, sich aufzumachen. Wie zwei Menschen aus Frankfurt, die die Schnauze voll hatten von dem abfälligen Reden über Europa und die Bewegung pro Europa gegründet haben. Zwei Menschen wie Sie und ich, denen ist einfach der Kragen geplatzt und dann haben sie angefangen. Sonst nichts, es waren zwei Leute. Und was für eine Bewegung in so einer kurzen Zeit. Vielleicht sagen Sie, lohnt sich das? Oder da bin ich doch ein viel zu kleines Licht. Oder, was sehr ehrlich wäre, ich habe einfach Angst, sowas zu machen. Oder soll mal die anderen machen, haben noch genügend. Ich habe für jedes volles Verständnis. Ja, so ist es. Wir haben Angst, wir glauben, es bringt nichts. Wir zeigen auf andere, da ist doch schon jemand. Ganz normal. Und so ähnlich ist es Jesus und seinen Jüngern gegangen, als sie plötzlich von 5000 Menschen umgeben waren. Genauer gesagt Männern. Das heißt, das waren dann mit Frauen und Kindern 15 bis 20.000 Menschen. Niemand weiß, aber garantiert nicht nur 5.000. Sagen wir mal 15.000. Und diese 15.000 Menschen damaligen Zeit, und die hatten nur ein Problem, die hatten Hunger. Und es lohnt sich mal näher hinzusehen, wie Jesus und seine Mitarbeiter das Problem angepackt haben. Was haben sie gemacht und was haben sie nicht gemacht? Und welche Rollen hatten die Einzelnen? Welche Rolle hatte Jesus? Und waren die eigentlich alle einer Meinung, wie man das Problem zu lösen hat? Und was hat denn Durchbruch gebracht? Und was war eigentlich an der Geschichte der Speisung der 5000 fromm? Welche Rolle hat die Botschaft Jesu denn gespielt? Wurde da überhaupt gebetet? Und wann? Und haben sich Jesus und seine Mitarbeiter von dieser Situation erdrücken lassen, weil sie bedrohlich waren? Wie haben die den Satz genebt? Wir nehmen unsere Gesellschaft, diese 15.000 Menschen, nichts zu essen. Nicht als Bedrohung wahr, sondern als Chance und Auftrag. Schauen wir uns unter dem Blickwinkel den Text einmal an. Danach ging Jesus an das andere Ufer des See von Galiläa, auch See von Tiberias, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Der hat sozusagen Krankenhäuser organisiert, vorher. Das hat das Aufsehen gemacht. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war da. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, jetzt wird es spannend, fragte er Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute Essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Basta, Ansage, Ende. Einer der Jünger, Andreas, der Simon Petrus, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, hier ist ein kleiner Junge. Haben Sie auf den schon mal geachtet in der Geschichte? Hier ist ein kleiner Junge. Der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagte, lasst die Leute sich setzen. Es gab nämlich dort viel Gras und sie setzten sich und es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit den Stücken, die von den 5 Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, was er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und ihm zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Wie bin ich auf diesen Text gekommen? Wir haben einen Beratungskunden, das ist das Bistum Dresden. Dort wird über 2 unserer Kollegen zurzeit das ganze Bistum auf den Kopf gestellt, neu ausgerichtet mit Verantwortungsgemeinschaften. Und da gibt es 7 Menschen, die für das ganze Change Management der ganzen Diözese verantwortlich sind. Und wenn die vor Ort gehen, dann machen sie Bibelteilen. Bibelteilen ist ein Begriff, ja, hier von dem ungefähr. Also man liest ein Stück Bibel und jeder sagt, was einen bei betrifft und tauscht dann aus, für die das nicht wissen. Und wir haben die mit unserer Firma besucht und dann haben die Kollegen vom Bistum gesagt, ja, dann machen wir mal mit euch Bibelteilen über diesen Text. Und dann kam mir so die Assoziation, das passt. Schauen wir uns mal die Situation an. Jesus hatte Wirbel gemacht, weil er viele Kranke heilte. Das war damals eines der zentralen Probleme, auch heute noch an vielen Stellen. Und das hat ihm offensichtlich Anhänger geschaffen. Das hat eine soziale Bewegung ausgelöst, aber bitteschön ohne Twitter und Facebook. Das brauchte man dafür nicht. Die Not mit den Kranken war so groß. Und das erleben wir ja auch heute. Wenn Sie die zahnärztliche Notversorgung in den Vereinigten Staaten angucken, da gibt es Ärzte ohne Grenzen, die nichts anderes machen, um als Zahnärzte irgendwo ihre Zelte aufzubauen, damit Menschen, die seit 10 Jahren keinen Zahnarzt mehr gesehen haben, endlich zu einem Zahnarzt kommen. Vereinigte Staaten von Amerika. Ja, also das ist nicht irgendwo. Das ist auch heute noch hochaktuell. Wo fange ich an? Tausende sind Jesus gefolgt. Da löst einer unser Krankheitsproblem. Eine Riesendemo für den, der heilte. Und das war nicht ganz ungefährlich, wenn jetzt kamen Folgebedürfnisse. Jetzt waren es plötzlich 15.000. Das wäre so ungefähr, wie wenn wir heute in Aachen eine Demo mit 100.000 hätten. Da wird es langsam kritisch, wie kriegen wir das hin? Und die sitzen hier eine Woche, die müssen alle versorgt werden. Nicht die Aachener Bevölkerung, noch zusätzlich. Da wird es auch mit den Frittenbuden knapp. Das gab es aber damals gar nicht. Die hatten wahrscheinlich auch keinerlei Toiletten und kein Wasser. Also schon ein Problem. Und Jesus und seine Mitarbeiter hatten keine andere Chance, als sich mit diesem ganz normalen irdischen Problem auseinanderzusetzen. Wie kriege ich 15.000 Leute satt? Suche der Stadt Bestes. Das war dran. Jetzt ist interessant, was passiert. Jesus hat sich nicht alleine bewegt, sondern er hat das mit seinem Team gemacht. Ging erstmal auf eine Anhöhe, hat sich erstmal einen Überblick beschafft. Erstmal gucken, was los ist. Und hat sicher darüber nachgedacht, wie packen wir das Problem an. Und normalerweise erwarten wir ja alle deine Chefansage. Also so machen wir das, du gehst dahin, alles hört auf mein Kommando, wie bei der Feuerwehr. Nee, das macht er nicht. Er hat zwar offensichtlich einen Plan, hat eine Idee, wie er das machen könnte, wozu er jetzt, wie er vorgehen könnte, aber stattdessen fragt er seine Leute. Und da kommt als erstes der Philippus. Sag mal, wie können wir das Problem denn logistisch lösen, was meinst du? Philippus bringt seine Sicht der Dinge ein, rational und klar. und gibt eine Antwort, die Sie sicher gut kennen aus den Betrieben und auch aus der Kirche, eine Antwort, die man so oft hört. Das Geld reicht nicht, das Budget ist zu klein, ich kann das Problem leider nicht lösen. Ganz normal. Das war der Finanzchef. Der hat nachgedacht, typischer Ingenieur. Ne? Lass uns mal rechnen, vergiss es. Das kann nicht funktionieren. Ich bin Ingenieur, deswegen darf ich das sagen. Ja? Und dann kommt einer der spannendsten Punkte in der Geschichte. Einer der Mitarbeiter, Andreas, der offensichtlich von Finanzen überhaupt nichts versteht, geht das Problem völlig anders an. Er schaut auf die Menschen und schaut, was die dabei haben. Er schaut, inwieweit die Menschen vielleicht das Problem selber lösen könnten. Und er schaut sozusagen auf die Kompetenzen der Menschen, auf das, was sie mitgebracht haben. Völlig anderer Blick als das Finanzielle. Er sieht nicht, was fehlt, ganz zu Anfang, sondern er sieht, was da ist. Dafür hat er offensichtlich einen Blick. Und die Geschichte ist auf die Spitze getrieben, weil er hat wahrscheinlich alles Mögliche gesehen, aber er sieht einen kleinen Jungen. Er hat einen Blick für die, die noch nicht alles können. Er hat einen Blick für die, die sozusagen noch Azubi sind. Und er hat einen Blick dafür, was der Azubi, wieder betriebliche Metapher, kommt rein, hat von nichts eine Ahnung, grün hinter den Ohren, Hauptschule 4, ne, kommt da rein, was kann der schon? Für den hat er einen Blick. Sagt, Mensch, der kann was, der hat was. Obwohl er eigentlich noch gar nichts haben kann, der ist viel zu klein. Immerhin besitzt unser Azubi 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Das ist noch nicht die Welt. Aber offensichtlich ist es irgendwie ungewöhnlich und Andreas, und das gehört jetzt auch wichtig dazu, er bringt diese Idee vor. Also er sieht das, sieht, Mensch, der hat was und ist nicht zu feige, es zu sagen gegen den Finanzer. Das muss der erstmal bringen. Ich stelle mir so eine betriebliche Ecke vor, sagt der Finanzchef, vergesst das Problem, nicht lösbar. Da kommt der andere um die Ecke. Wir haben aber hier einen Lehrling, der hat eigentlich den Lösungsansatz. Das reicht zwar nicht, aber sollte man mal nachgehen. Da verlässt im Zweifelsfall der Finanzchef den Raum und sagt, ja, Spinner. Und jetzt kommt Jesus. Er greift diesen Lösungsansatz auf. Er greift die Kraft und die Vorräte der scheinbar unbedeutenden Menschen auf. Ein Kind hatte damals gesellschaftspolitisch keine Bedeutung. Und er setzt auf die Kraft der kleinen Ressource, auf die Kraft des Wenigen, die in den Menschen schlummert. Und auf diese Karte setzt er. Das ist das Geheimnis dieser Geschichte. Vielleicht war Jesus, ich stelle mir das vielleicht manchmal ein bisschen zu menschlich vor, aber ich habe immer dann so vielleicht so einen Führungsblick und denke, meine Güte, ob Jesus sich wirklich so sicher war in der Situation, dass das alles klappt. Mein Gottesbild sagt mir eher, der musste auch ein Wagnis eingehen, trotz seiner Exklusivbeziehung zum Vater. Und der stand wahrscheinlich auch zitternd und sah, meine Güte. Aber er hat sich entschieden für diesen Weg. Teilt das scheinbar Wenige aus. Fangt an zu teilen, auch wenn es nicht zu reichen scheint. Fangt nicht an, ob das Budget reicht. Fragt nicht danach, ob die Vorräte reichen. Schaut auf das, was gerade da ist und was von den unbedeutenden Leuten kommt. Aber fangt an. Jetzt könnte ich eigentlich aufhören. Da ist aber noch was. Vorher gibt Jesus noch eine Anweisung und er tut selbst etwas. Er gibt die Anweisung, lasst die Leute sich setzen. Denn offensichtlich war eine Umgebung von Gras, auf der man sich niederlassen konnte. Das ist ungewöhnlich. Also, aber es ist eigentlich ein Symbol dafür, beruhigt euch erstmal. Nehmt mal Platz. Ihr müsst jetzt hier nicht rumstehen. Macht euch erstmal gemütlich. Kommt erstmal zur Ruhe. Wir lösen das Problem. Jetzt habt mal Vertrauen. Das kriegen wir hin. Und dann tut er das einzig Fromme in dieser ganzen Geschichte. Er spricht ein Dankgebet. Ob das jetzt alle 15.000 mitgekriegt haben, ist nicht entscheidend. Er spricht ein Dankgebet. Sonst nichts. Das finde ich unglaublich an der Geschichte. Und teilt aus. Er handelt und teilt aus. Er ist der Erste. Dieses Danken für das Wenige in unserem Leben ist die entscheidende Handlung, die Jesus vorlebt. Das Danken für das Wenige in unserem Leben. Eine gute Übung fürs Mittagessen heute, vor dem Essen. Danken für das Wenige, was du in deinem Leben hast. Und wenn du auch glaubst, nichts zu haben, das kannst du mir stundenlang erzählen, es gibt garantiert einen Punkt, wo du weißt, dafür kann ich danken. Und wenn du keinen findest, dann kommst du nach dem Gottesdienst zu mir, dann sage ich dir einen. Der Rest läuft von selbst. Die Dinge vermehren sich. Die Probleme werden gelöst, nicht mit Rechnen und nicht mit einem Mega-Finanzplan. Unsere Stadt ist auch pleite. Suche der Stadt Bestes. Die Stadt, die Gesellschaft nicht in erster Linie als Bedrohung, sondern als Chance und Auftrag nehmen. Versuchen wir das nochmal jetzt rauszuziehen. Was ist das eigentlich? Was waren, da kann ich nun von meinem beruflichen Hintergrund nicht anders, wir fragen dann immer nach den Erfolgsfaktoren. Wieso hat es eigentlich geklappt? Was lerne ich daraus fürs nächste Mal? Was sind die Erfolgsfaktoren, wenn wir hineingestellt sind in die Herausforderungen in unserer Stadt, in unseren Betrieben, in unserer Nachbarschaft, in unseren Schulen? Ja, auch in unseren Familien. Ich meine, wenn die Kinder in der kriminellen Szene sind, dann wird es nicht mehr lustig. Und es sind sicher auch hier viele, die, wo Familie eine Baustelle ist. Und nicht einfach schön und schön, dass ich Familie habe, sondern richtig gesellschaftspolitische Arbeit. Was ich heraushöre ist, in einer schwierigen Lage nicht einfach losrennen, sondern im Team handeln und im Team die anderen herausfordern, das Problem zu lösen, nicht selber mit der Tür ins Haus fallen. Was hast du denn für einen Ansatz? Was hast du denn für einen Ansatz? Und dann selber reinspringen und zupacken, wenn der Weg klar ist. Auch dann, wenn es nach menschlichem Ermessen nicht klappen kann. Irgendwann muss Diskussion Ende sein. Jetzt haben wir genügend gehört. Lasst uns anfangen. Und dann nicht vergessen, die Sekunde vor dem Anfang segnen, danken für das Wenige, was ich habe. Ein kleiner Moment, ganz entscheidend. Eigentlich ist es die Kultur des Tischgebetes, übertragen auf jede Aktion. In meinem Leben ist das oft das Gebet gewesen, in schwierigen Gesprächssituationen, auch heute noch, wenn man in den Raum reinkommt, ich habe Angst vor dem Gespräch. Ich habe nur noch das eigene Gebet, Herr, mach, dass sie deinen Willen tun, ob es ihnen passt oder nicht. Ja, also es darf auch ein Stoßgebet sein. Dann aber wichtig, selber mit anpacken. In dem Wenigen, was zu tun ist, der Erste sein, der anfängt. Vorgehen. Und wenn es dann geschafft ist, hinschauen, wie viel Überfluss entstanden ist. Das Übrige zusammenholen. Das ist alles. Ist das alles? Nein, es ist in der Geschichte noch was, vielleicht das Wesentlichste kommt noch. Jesus hat nämlich plötzlich ein Problem. Er ist der Guru geworden. Die Menschen feiern ihn. Das ist auch mit Politikern oft so. schwierigste Situation für Angela Merkel ist, sich zu entziehen. Und das ist das Problem, was hier auch passiert. Jesus merkt, die wollen mich in eine Position hineinbringen. Die Massen wollen mich in ihre Gewalt bekommen, weil ich etwas Ungewöhnliches getan habe. Das machen wir oft übrigens auch mit den Pfarrern, nicht? Die dann voll das Evangelium beten. Die machen wir zu unseren Königen. Die fangen wir an, anzuhimmeln. Oh, was ist das für ein toller Prediger, toller Evangelist. Und das Evangelium hier sagt dazu, das hat einen versteckten Zweck, wir wollen die in den Griff kriegen. Jesus erkennt, dass die Massen ihn zum König machen wollen, dass sie ihn unter Kontrolle kriegen wollen, unser König. Was macht er? Der haut ab, der geht, und zwar alleine. Nicht mit seinen Jüngern, der ist einfach weg, ohne seine Mitarbeiter und seine Freunde. Nach getaner Arbeit sucht er die Stille und Einsamkeit mit seinem Vater. Also ich habe so gelernt, am Anfang macht man Stille und dann tut man was. Das ist in der Geschichte genau umgekehrt. Wenn du durch bist, hau ab, allein mit dem Vater. Nichts mit Ehefrau oder Ehemann, alleine. Ich finde das eine tolle Geschichte unter dem Blickwinkel, wir nehmen unsere Gesellschaft nicht als, in erster Linie als Bedrohung, sondern als Chance und Auftrag wahr. Keine Angst vor den Herausforderungen haben, sich der Situation stellen und fragen, das tut Not. Jesus als Vorbild nehmen, wie er das macht. Den Blick für das Kleine und die Kleinen behalten und in entscheidenden Momenten anpacken und handeln, auch wenn der Weg noch nicht klar ist. Und das vor mir dabei, danken und segnen. Das dürfen auch alle merken. Eins bleibt auffallend. Jesus hat nicht erst gepredigt. Er hat nicht eine lange Rede gehalten. Das kommt im Evangelium erst danach, als die Menschen in der Folgegeschichte, wenn sie weiterlesen, ihm nachlaufen. Er hat erst das zentrale Problem der 15.000 Menschen gelöst und damit nochmal Aufsehen erregt. Dann hat er sich entzogen zum persönlichen Gebet. Aber die Menschen sind aufmerksam geworden und sie werden aufmerksam auf uns, wenn wir durch unser Handeln in der Gesellschaft Aufsehen erregen. Und das ist gut. Und wenn wir für unsere Gesellschaft, so wie ich es vorher beschrieben habe, im Kleinen und im Großen etwas besonders gut hinbekommen haben, dann gilt es, dass sie uns nicht zum König machen. Aber die Menschen werden dann kommen und nicht locker lassen, weil sie wissen wollen, wer das ist, der das gesellschaftliche Problem, das aussichtslos erschien, gelöst hat. Und dann werden sie fragen, dann ist es an der Zeit, ihnen von der Hoffnung zu erzählen, die trägt. Und das ist, wenn der Oberbürgermeister hierher kommt, weil sie haben so viele Aktionen gegen Vandalismus gemacht, dass ihnen der Stadt aufgefallen ist, dass es sogar im Stadtparlament auffällt und dass der Oberbürgermeister sagt, oh, da muss ich mal hin. Was sind das für Leute? Und dann ist es Zeit, vom Evangelium zu erzählen. Dann wird dieser Raum mit Menschen voll sein, die neugierig sind. Menschen aus dieser Stadt, aus der Firma P3, aus dem Schlachthof, Menschen aus dem Stadtteil, Menschen aus dem Gardidor, die das Tischgebet gehört haben. Weil die Menschen nicht locker lassen und dann wissen wollen, wer ist das? Was sind das für Leute? Und wieso machen die das? Suchet der Stadt Bestes. Amen.